Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, heute wieder mit Martin Wandl. Klar, Gustav Mahler kennt man. Bei Erich Wolfgang Korngold wird's schon etwas dünner und Alexander Zemlinsky werden die wenigsten von ihnen kennen. Auch sind sie eher als Komponisten großer sinfonischer Werke bekannt, Mahler natürlich durch seine neuen Sinfonien, Erich Wolfgang Korngold als Opernkomponist und später als Filmkomponist. Umso spannender ist daher ein Kammerkonzert mit Mitgliedern des Beethoven-Orchesters am 2. Juni um 20 Uhr im Beethovenhaus. Unterstützt und ergänzt werden sie dabei von dem Pianisten Roman Saljutow. Roman ist neben seiner Tätigkeit als Pianist und Dirigent auch ein sehr kompetenter Musikwissenschaftler. Daher freue ich mich auf mein Gespräch mit ihm über die drei Komponisten des Abends. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich sehr, ein neues Gesicht bzw. eine neue Stimme hier im Podcast zu haben. Am 2. Juni gibt es ein Kammerkonzert im Beethovenhaus mit Werken von Zemlinsky, Mahler und Korngold. Und der Pianist des Abends sitzt jetzt bei mir. Möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen, Roman?
Sehr gerne. Roman Saljutow ist mein Name. Ich komme gebürtig aus Leningrad. Damals hieß die Stadt noch Leningrad. Ich bin in Deutschland schon seit über 20 Jahren, bin ja von Beruf Konzertpianist und Dirigent auch, promovierter Musikwissenschaftler dazu, habe in Petersburg auch studiert, auch in Köln, in Paderborn habe ich mich da promovieren lassen.
Ja. Ah ja.
Und ja, seit mehreren Jahren schon, ja, fast Jahrzehnten, bin ich als freischaffender Künstler so unterwegs.
Und der Kontakt zu unserem Orchester, wie kam es dazu?
Also der Kontakt kam über meinen guten Freund Alexander Liefland, der hier in den ersten Geigen spielt. Einmal hatten wir ein Gastspiel mit unserem Orchester, das ist das Sinfonieorchester Bergisch Gladbach. Das war so ein Gastspiel in der Stadthalle in Wetzlar. Und als erstes Stück stand da auf dem Programm das Doppelkonzert von Bach in D-Moll für zwei Violinen und Streichorchester. Da waren natürlich noch andere Symphonien, aber wir haben mit so einem kleineren Stück angefangen und da ist eine der beiden Solistinnen ausgefallen, sehr kurzfristig.
Okay.
Und über gemeinsame Bekannten, die auch nicht konnten, bin ich auf Alexander sozusagen zugekommen.
Ah.
Und er hat gesagt, ja, dann kann ich mal, dann lass es. Und das ist
super.
Sozusagen zum ersten, ja, so zum Pilotprojekt geworden, unserer Zusammenarbeit, zum ersten Versuch. Und aus diesem Versuch ist ja eine gute menschliche Freundschaft wie auch eine gute künstlerische Zusammenarbeit entstanden.
Ja, toll, super. Und gehen wir mal noch ein bisschen ins Detail für das Konzert am 2. Juni. Was spielt ihr konkret da für Stücke?
Also wir haben ein wirklich interessantes Programm, ein Programm, das sich nicht jede Woche irgendwo auch erleben lässt, eine tolle Kombination. Das ist das Trio von Alexander von Zemlinsky, im Original geschrieben für Klarinette, Cello und Klavier, diesmal in der Fassung für Violine, Cello und Klavier. Da haben wir das Adagietto aus der Sinfonie Nummer 5 von Gustav Mahler, auch eine Bearbeitung eines Freundes von Alexander vor allem, der sich bereit erklärt für dieses Konzert, ja, dieses berühmte Adagietto für Streichquartett, für Klavierquartett zu bearbeiten. In diesem Falle zwei Violinen, Cello und Klavier.
Mhm.
Und im zweiten Teil haben wir da die substanzielle Suite von Korngold für ihm so zwei Violinen, Cello und Klavier.
Ah ja, der Titel des Konzerts ist ja Wien im Aufbruch. Wie kamst du zu diesem Titel?
Also wenn man zurückdenkt an diese Zeit, gerade so um die Jahrhundertwende, ja, in Wien um 1900, das gehörte wirklich zu den, ja, schönsten Blütezeiten der, nicht nur der Wiener, sondern auch der europäischen Musikszene.
Mhm.
Und Wien war eine der musikalischen Hochburgen. Ja, und es reicht nur, sich daran zu erinnern, dass das genauso in diese Zeit fällt, als Gustav Mahler an der Spitze des Hofopernhauses stand,
ja,
dass da auch der junge Erich Wolfgang Korngold sich gerade als Wunderkind behauptete und Alexander von Zemlinsky schon auf dem Weg zu seinen kompositorischen Höhepunkten war. Also es war so eine tolle Zeit, es war eine aufgeschlossene Zeit mit einer Portion Konservatismus, aber auch mit einem guten Wunsch nach Neuem, nach, sagen wir so, nach Aufbruch zu neuen Ufern. Und Wien im Aufbruch, genau, also gerade bei diesen drei Komponisten laufen mehrere Linien zusammen. Tradition, aber auch Aufgeschlossenheit der Moderne entgegen, in unterschiedlichem Ausmaß, aber schon so eine zukünftige Vision. Mhm. Die drei sind durch verschiedene Konstellationen schön verbunden. Also manchmal auch so intrigenreich verbunden mit
einem. Ja, ach so, Intrigen sogar?
Ja, ja, also Zemlinsky war ein großer Verehrer der zukünftigen Frau von Gustav Mahler, von Alma Schindler, wie sie damals noch hieß. Und Mahler hat Alma nur mehr oder weniger abgeworben. Mhm. Ja, das lief anscheinend nicht so ganz rund. Und dann hat er Alma auf sich sehr aufmerksam gemacht und da ist daraus so diese Ehe entstanden.
Und Korngold und Mahler, die sind ja relativ, beziehungsweise Korngold ist Ende des Jahrhunderts, glaube ich, erst geboren. Die kannten sich wahrscheinlich nur, er war wahrscheinlich Kind.
Natürlich, ja, der war tatsächlich Kind und der ist ja in Brünn, also heute Brno in Tschechien, Brünn geboren, 1897. Mhm. Und sein Vater Julius Korngold war ein angesehener Kritiker, auch in Wien, Musikkritiker. Und einmal, eines Tages, hat der Vater den jungen Erich Wolfgang zu Mahler gebracht. Und Mahler hat gesagt, großes Talent, aber bitte nicht ans Konservatorium, zu viel Routine, zu viel Konservatismus. Aha. Und er hatte auch den jungen Korngold an Alexander von Zemlinsky empfohlen, als Schüler. Und Zemlinsky schätzte ihn tatsächlich sehr. Und einmal war es sogar so, dass Zemlinsky aufgrund von einem Engagement nach Prag gehen musste, ans Operntheater, und hat den Erich Wolfgang an einen Kollegen, an einen weiteren Kompositionslehrer dirigiert. Und an einem der Briefe, die Zemlinsky an Korngold aus Prag schrieb, stand: Lieber Erich, sag mal bitte, ob dein Kompositionslehrer Erfolge macht. Also, es war wirklich ein Wunderkind, kann man sagen. Vielleicht eines der letzten Wunderkinder Europas. Also in der Reihe, sagen wir mal so, Mozart, Mendelssohn und dann Korngold. Ja. Ich habe schon mehrere Konzerte auch unter dem Motto auch gemacht. Also Korngold ist ja in diesem Gespann wirklich so das Wunderkind und vielleicht gerade derjenige, der oder dessen Einfluss weit ins 20. Jahrhundert hineinreicht.
Ja klar, wenn die sich kennengelernt haben, dann kann Korngold ja höchstens 8, 9, 10 Jahre alt gewesen sein, weil Mahler ist, glaube ich,
1911 gestorben. Ja, ja, Mahler ist, also war an der Spitze der Oper in Wien bis 1907, ist er nach Amerika gegangen und ein paar Jahre später auch verstorben, das war 1911. Mhm. Und Korngold, ja, war ein Teenager in unserer Sprache gesagt, so 14. Mhm. Und als er so ein Lob aus dem Mund von Mahler erfahren hat, da war er unter 10. Ja, also der Papa Julius Korngold hat seinen Sohn sehr, sehr gefördert. Und da gab es noch eine ganz schöne Geschichte, dass mehrere Künstler sich unterhalten, irgendwo in Wien, und gerade in Bezug auf die ersten kompositorischen Versuche von Erich Wolfgang Korngold, und sie fragen, ob die Musik von Korngold dankbar sei. Und sagen, nein, die Musik ist nicht dankbar, aber der Vater schon. Also der Julius Korngold hat ja wirklich sich als Gönner und Förderer seines Sohnes verstanden, auch zu Recht. Hat ein bisschen versucht, von der Moderne abzuhalten, obwohl der junge Korngold sich wirklich für Schönberg, für die zweite Wiener Schule, für diesen Kreis auch sehr interessiert hat, und sogar seine Violinsonate, die etwas später als seine ersten Versuche so entstanden ist, der war da schon 14, 15, das Opus 6, Violinsonate in G-Dur, die wurde in Privataufführungen von Schönberg auch gespielt, ja, wo so private Musikaufführungen für moderne Musik sozusagen. Ja. Also der war schon auch in seinem frühen Alter recht modern orientiert, war so eine tolle Kombination dieser Spätromantik, ja, dieser spätromantischen, dieses Flairs, dieses Charmes mit Elementen der Moderne, was natürlich die Tonsprache anging. Mhm. Und das war für Schönberg auch mal sehr attraktiv. Wie gesagt, eine sehr bunte Szene im Aufbruch.
Ja, ja, unglaublich, wenn man sich das vorstellt, diese ganzen bekannten Komponisten, die zusammengearbeitet haben zu der Zeit, unglaublich. Ja, sollen wir vielleicht mal ein bisschen ins Detail zu den Stücken kommen? Als erstes Stück steht, glaube ich, von Zemlinsky.
Von Alexander von Zemlinsky,
genau. Mhm. Kannst du mal ein bisschen was über dieses Stück erzählen?
Ja, also das ist also eigentlich als Wettbewerbskomposition entstanden. Und eine der Bedingungen war, dass mindestens ein Blasinstrument dabei ist. Ah, darum so eine Kombination. Ja, natürlich gab es schon so Präzedenzfälle und Trios sozusagen mit Klaviertrios, mit Blasinstrumenten, Kombination von Blas- und Streichinstrumenten.
Von Brahms zum Beispiel.
Von Brahms, ja, Opus 114, ja, Klarinette, Cello und Klavier auch, ein spätes Werk von ihm. Und dieses Trio ist in vielerlei Hinsicht schon sehr traditionell, wie beispielsweise der Klavierpart da auch ausgestaltet ist und wie die Kombination, das Ensemble sozusagen aller Beteiligten funktioniert. Harmonisch gesehen ist es schon in der Spätromantik verwurzelt mit einigen Wagnerismen. Aha, sogar kann man sagen, im langsamen Satz, ja im mittleren Satz. Und immer wieder hört man verschiedene Einflüsse, die auch Einflüsse auf die Person von Alexander von Zemlinsky genommen haben, aus seinem Umfeld. Mhm. Da hat interessante Vorfahren, die waren so katholisch-jüdisch, da war auch so sephardische Vorfahren, weil seine Mutter aus einer türkisch-israelitischen Gemeinde stammte und der Vater war auch katholisch, war also verband sozusagen auch die, oder hat ja auch diese deutsche traditionelle Komponente mitgebracht, und diese Tonsprache bei ihm, wie auch Rhythmen, die sind sehr bunt. Wie gesagt, auf der einen Seite irgendwie auch konventionell, mal sehr schlicht, und auf der anderen Seite lassen sich immer wieder so ein bisschen Rhythmen von Volkskulturen erkennen, die da auch in Wien zugange waren. Das war auch in dieser Hinsicht eine bunte Szene, waren mehrere jüdischen Gemeinden da, so viele Immigranten, die also im Zuge der Völkerwanderung, ja, dieser ständigen Völkerbewegung, immer wieder ihre Kulturen mitgebracht haben, und Wien war ja auch bekannt dafür, diese Kulturen zu absorbieren. Ja. Und das ist diese bunte Sprache, wirklich so eine, kann man sagen, so multikulturelle Tonsprache, ja, die verschiedenen Musikkulturen damals in Wien, um Wien herum, auch so Einzug bieten.
Wann wurde das Werk ungefähr geschrieben?
Kurz vor der Jahrhundertwende, also 1896 so ungefähr, da fand dieser Wettbewerb statt, des Wiener Tonkunstvereins, wenn ich mich nicht irre, und Zemlinsky hatte teilgenommen in diesem Trio, und so in diesem Jahr, um diese Zeit, also 1896 muss das Trio entstanden sein.
Ah ja. Interessant. Oh, super, ich freue mich schon.
Das ist wirklich so eine bunte, auch stilistisch bunte Komposition, ja. Nicht immer einheitlich, aber in dieser bunten Mischung gibt es bestimmt so einen eigenen Reiz.
Mhm. Ja, Zemlinsky wird ja leider selten gespielt. Ich selber habe bisher nur ein Streichquartett von ihm mal gespielt, aber sonst taucht er erstaunlich selten auf den Konzertprogrammen auf.
Ja, muss man auch sagen, auch in dieser Kombination Zemlinsky, Mahler und Korngold ist die Stellung der Komponisten im Fokus der Musikgeschichte natürlich auch nicht gleich. Zemlinsky war ein guter Komponist, aber ein guter Komponist, ich sag's mal so, ohne besondere Wertung, aus der zweiten Reihe, wie es zum Beispiel Max Reger war oder Max Bruch. Mhm. Ja, nicht jeder kann Gustav Mahler oder Beethoven werden. Insofern, aber Zemlinsky war auch eine wichtige künstlerische Persönlichkeit der damaligen Zeit. Ja, auch ein wichtiger Dirigent, irgendwie so musikalischer Aufklärer, auch Lehrer.
War er auch selber Instrumentalist?
Also nicht auf Konzertniveau, aber insofern ist seine Musik natürlich so auch eine Art Widerspiegelung seiner Suche nach der eigenen musikalischen Identität, kann man sagen. Ja. Also die Stücke von Korngold, geschweige natürlich von Mahler, das Adagietto, das ist ja so aus der 5. Sinfonie, die im Zenit dieser Zeit auch entstanden ist, ja, so eine der zentralen instrumentalen Sinfonien, wo der Stil schon ganz fest steht, wo man genau weiß, das ist das künstlerische Gesicht dieses oder jenes Komponisten, Mahler oder Korngold. Und Zemlinsky, das ist auch ein frühes Trio von ihm, er war schon über 20, aber eine frühe Opuszahl, Opus 3. Und da sieht es nur so aus, dass er auf der Suche nach seinem künstlerischen Gesicht war. Es ist ja nicht schlecht. Mhm. Es gibt Komponisten, die ganz schnell wie Korngold einfach so rapide nach oben aufsteigen. Und es gibt Komponisten, die nach der eigenen Identität ein bisschen länger suchen. Das sind zwei verschiedene Wege, nicht weil der eine schlecht oder der andere besser ist.
Genau. Aber gutes Stichwort, kommen wir zum nächsten Werk, zu einem Adagietto von Mahler.
Ja, es ist, also über Adagietto kann man so viel reden, glaube ich, auch über jede einzelne Note. Man kennt diese Musik wunderbar, aber es ist natürlich eine besondere Herausforderung, das in dieser, sagen wir so, sehr kompakten Besetzung zu spielen. Natürlich ist die erste Violine fast genauso prominent vertreten wie in der symphonischen Partitur. Es gibt immer wieder Soli, bekannte Soli, die da auch von anderen Streichinstrumenten, von der zweiten Violine, auch von dem Cello übernommen werden. Aber im Grunde genommen ist es natürlich so eine Art Kammerversion. Und es gab ja natürlich auch Werke von Mahler, die er zum Beispiel ursprünglich für Klavier und Gesang geschrieben hat und dann das bearbeitet hat für großes Orchester und Gesang. So. Aber diese Symphonie, dieses Adagietto als diese Symphonie, die ist sofort als symphonische Musik entstanden. Und diese Reduktion natürlich, also eine moderne Reduktion von einem liebenden Komponisten, der sozusagen Alexander, also aus Freundschaft dem Alexander gegenüber geschrieben hat, bearbeitet hat, das ist natürlich eine Herausforderung, weil man schon diesen Anspruch hat, dem im Grunde genommen nur ein Symphonieorchester in diesem klanglichen Facettenreichtum gerecht werden kann. Und zugleich freut man sich unglaublich, dass diese Musik jetzt auch ich, obwohl ich dann nicht so viel zu spielen habe und keine prominenten Soli habe, aber ich freue mich, irgendwie auch Teil dieser Musik werden zu dürfen. Ja, weil ich als Pianist, also sowas haben wir nicht. Und jetzt hast du die Möglichkeit, diese Schönheit oder so zumindest ein bisschen aus einer näheren Perspektive zu erleben. Mhm. Und das ist, das macht das ganz besonders. Ja, also diese 10 Minuten Musik darf man nicht unterschätzen. Das ist ja das kürzeste Stück des Programms. Aber es gibt ja vieles, was ja auch hier passiert und dem man auch Rechnung tragen muss, künstlerisch und auch menschlich. Aber diese Sinfonie schon natürlich die ganze innere Welt von Mahler auf eine sehr beeindruckende, vielfältige, ansprechende, prägende Art zum Ausdruck bringt.
Mhm. Diese Musik wurde, glaube ich, auch jetzt schon auch vielleicht als Überleitung zu Korngold, dieses Adagietto wurde auch als Filmmusik verwendet, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, Der Tod in Venedig, oder?
Ja.
Kann das sein?
Ganz
genau, da wahrscheinlich werden es viele aus dem Publikum, oder die meisten werden das Stück natürlich kennen.
Ja, ja, und das ist vielleicht eine gute Brücke gerade zu Korngold, ja, denn bevor er sich noch einen Namen als Filmkomponist gemacht hat, und da hat er schon noch Anfang der 30er Jahre seine ersten Kontakte nach Hollywood, ja, das war noch vor dem Anschluss, vor dem Anschluss, ja, also die ersten Kontakte, die waren so 1934 so ungefähr, da hat er seine ersten Erfahrungen in Hollywood gemacht und nach dem Anschluss hatte seine Eltern schon seine Familie rübergeholt, ja, da hatte sie schon für die Vereinigten Staaten entschieden und natürlich 33 und 38, die haben ihn in dieser Annahme bestätigt, ja, hier haben wir nichts zu suchen. Und da ist die ganze Familie natürlich nach Amerika endgültig gegangen.
Ja.
Aber auch in seinen frühen Kompositionen lese ich so ein bisschen dieses filmhafte Denken, dieses szenische Denken in Szenen, in Episoden, das lese ich schon sehr gut erkennen.
Mhm.
Und diese Suite, die wir haben,
ist sie ein frühes Werk oder?
Nein, es ist so ein mittleres Werk, noch aus seiner europäischen Zeit hier.
Okay.
Sehr interessant, denn diese Komposition, die zählt zu den wenigen, die für den bekannten Pianisten Paul Wittgenstein geschrieben wurden. Das ist dieser Paul Wittgenstein, der seinen rechten Arm als Soldat da an der Front im Ersten Weltkrieg verloren hat.
Mhm.
Und für mich ist diese Komposition, wie auch ähnliche Kompositionen, ein tolles Beispiel der musikalischen, der künstlerischen Solidarität. Denn Komponisten, die für Wittgenstein um diese Zeit auch geschrieben haben, die gehörten teilweise auch verschiedenen, also sagen wir mal so, politisch gesehen, ja, geopolitisch gesehen, verschiedenen verfeindeten Parteien an.
Ach,
es war der Franzose Maurice Ravel, es war der Brite Benjamin Britten, der Russe Sergei Prokofjew, der Deutsche Richard Strauss und Österreicher Erich Wolfgang Korngold. Und alle ungeachtet sozusagen dieses zersplitterten, zerstrittenen, umkämpften Europa, alle haben sich bereit erklärt, für Korngold zu schreiben, weil es wichtig wäre, für sie damals wichtig war, ihn mit Musikliteratur zu versorgen, damit er als freischaffender Künstler noch von seiner Kunst weiterleben konnte.
Mhm.
Und Korngold, es gibt ja noch ein tolles Bild, wo Korngold und Paul Wittgenstein so zusammen zu sehen sind und Wittgenstein sitzt am Flügel und da ist ja Korngold und die beiden sind in irgendeiner Interaktion.
Mhm.
Aber es gibt ja noch so ein historisches Bild, ich glaube sogar ein paar, wo die beiden zu sehen sind. Und diese Suite, die ist ja für Paul Wittgenstein auch geschrieben, ihm ja auch gewidmet und ein absolut tolles Werk, ein so gut wie vergessenes Werk, extrem wenig aufgeführtes, aber eine Komposition, wo Korngold schon wirklich in der Blüte seines Talents steht.
Mhm.
Stand er auch mit seinen ersten Kompositionen schon, beispielsweise in seinem ersten Trio, da ist schon im ersten Tag die Intonation, die sein Violinkonzert bringend macht. Also das ist ja einfach so, sofort diese von D zum Gis, also diese übermäßige Quarte, dieser Quartsprung, da ist ein bisschen umgekehrt, aber diese Intervallspannung, die ist dann genau D-Dur und das ist das Violinkonzert, das später in Amerika geschrieben wurde, durch Jascha Heifetz uraufgeführt wurde und ihn so berühmt gemacht hat, sozusagen als Symphonist, prominente Symphoniker. Und die Wurzeln liegen bei Korngold schon in seinen ersten Opuszahlen und das ist einfach erstaunlich, Wunderkind pur.
Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt auf das Stück. Ich habe jetzt nicht gespickt, spielst du das auch tatsächlich mit einer Hand?
Ja, natürlich.
Mhm.
Das ist nicht die erste Komposition für die linke Hand, die ich spiele. Da habe ich schon auch dieses Klavierkonzert von Ravel für die linke Hand alleine gespielt. Okay. Das ist Nummer 2, was er auch für Wittgenstein geschrieben hat. Da lief es allerdings mit der Zusammenarbeit nicht so ganz erfolgreich, zwischen Wittgenstein und Ravel. Mhm. Aber jedenfalls, da spiele ich natürlich mit einer Hand. Und das ist wunderbar. Also mit der linken Hand, ich bin Rechtshänder, aber mit der linken Hand ist toll zu spielen. Es ist bequemer als mit beiden. So irgendeine Komposition. Du sitzt perfekt, die ganze Tastatur ist unter dir und es ist einfach tolle Komposition und Korngold zeigt einfach, dass er tolles Gespür, tollen Feinsinn für verschiedene Spezifika der Klaviertechnik, des Klavierklangs, so alles hat. Mhm. War selbst ja auch ein großartiger Pianist.
Ja. Du bist ja auch, wie du vorhin erwähnt hast, Musikwissenschaftler.
Ja.
Wie beeinflusst es dein Denken oder deine Interpretation als Musiker?
Also ich habe meine Doktorarbeit über César Franck, über die Klaviermusik von César Franck geschrieben. Das war schon vor 14 Jahren. Ich war damals 26, dann habe ich das in Paderborn gemacht an der Universität, am musikwissenschaftlichen Seminar in Detmold. Das ist so eine gemeinsame Einrichtung. Mhm. Detmold-Paderborn. Und ich musste mich viel mit Notentexten beschäftigen, denn meine Doktorarbeit, die lag im Bereich der Semantik und Semiotik, also sozusagen im Bereich von Deutungslehre. Es war nicht so ganz einfach, da gegen manche Kollegen anzukämpfen, weil ich es schon als erheblichen Unterschied empfinde im Vergleich zum Beispiel zu Russland, wo wir nicht so eine harte Grenze, harte Barriere zwischen theoretischer Musik, sozusagen die Musikwissenschaft, Musikgeschichte sozusagen, und der künstlerischen Tätigkeit haben. Mhm. Ja, also da gibt es ja viele gegenseitige Einflüsse. Und hier wird Musikwissenschaft häufig wirklich so im naturwissenschaftlichen Sinne gehandelt. Ja? Musikwissenschaft wie Physik, Chemie und so weiter. Und das war mir natürlich sehr fremd. Und ich habe versucht, das zusammenzubringen. Insofern hat mich das einfach auf dem analytischen Wege so weiterentwickelt. Ich musste mich sehr mit verschiedenen Strukturen des Notentextes von Franck oder der Notentexte von Franck beschäftigen, mit harmonischen Struktur, sozusagen mit der Suche nach bestimmten Ausdrucksmitteln, sozusagen. Ich habe versucht, seine Tonsprache zu entschlüsseln, sozusagen. Und das hilft einfach so vielleicht mal ein bisschen schneller, ein bisschen komplexer und auf der anderen Seite ein bisschen detaillierter sozusagen bestimmte Gesetzmäßigkeiten, Besonderheiten aus dem Notenbild, das man so zu Gesicht bekommt, rauszugreifen. Und dann bewirkt es natürlich die Interpretation in eine bestimmte Richtung. Ja. Aber vor allem ist es natürlich Intuition, intuitive Herangehensweise, die dann sich paart sozusagen mit etwas Analyse dabei. Mhm. Aber ich zerstückele das nicht, also ich sehe es als Künstler und sozusagen die musikwissenschaftliche Erfahrung, die hilft, das etwas zu vertiefen, aber es ist nicht so, dass ich so eine Partitur nehme und dann versuche, das wie so in einem Chemielabor in Atome und Moleküle zu zerlegen. Nein, das ist mir absolut fremd.
Mhm. Aber es ist mit Sicherheit eine große Hilfe, das Werk schneller und tiefer zu verstehen.
Ja, also manches versteht man schnell einfach aus der eigenen Erfahrung, weil man sich schon mit Notentext auf eine bestimmte Art und Weise beschäftigt hat.
Ja.
Aber das macht die Arbeit nicht trockener und nicht irgendwie theoretischer.
Ja.
Das ist immer so Praxis unter den Fingern, in den Ohren, im Herzen, überall. Aber das hilft bei manchen.
Finde ich ja super. Das sollte sich mehr gegenseitig beeinflussen als Praxis und Theorie nebeneinander her. Das vermisse ich tatsächlich auch manchmal.
Zu Recht,
muss man sagen. Ja, klasse. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch
und meinerseits. Ich freue mich sehr auf das Konzert.
Ich freue mich auch sehr, Teil des Ensembles des Beethoven Orchesters Bonn sein zu dürfen.
Jo, danke schön.
Danke.
Tschüss. Ja, ich hoffe und vermute, dass ähnlich wie bei Ihnen auch das Interesse und die Neugier auf die beiden Komponisten Zemlinski und Korngold geweckt worden. Vielen Dank, Roman. Näheres zu Roman können Sie auf seiner Internetseite finden, wie üblich in den Shownotes. Noch kurz die Eckdaten des Kammerkonzertes am 2.6. um 20 Uhr im Kammermusiksaal des Beethovenhauses. Weitere Informationen dazu auf unserer Internetseite www.beethoven-orchester.de. Und wenn Sie noch mehr von Gustav Mahler von uns hören wollen, am 27. Juni spielen wir um 20 Uhr im Opernhaus Bonn die 4. Sinfonie. Für Fragen und Anregungen zum Podcast wenden Sie sich gerne an info@
beethoven-orchester.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.